Coming Out, der Fall Ralf Schumacher.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Coming Out, der Fall Ralf Schumacher, darüber sprechen wir heute.
Aber wir sprechen vor allem von einer Geschichte, die ich in meiner Praxis übrigens erlebt habe. Ein verheirateter Familienvater, schon viele Jahre mit einer Frau verheiratet, fast erwachsene Kinder, outet sich nach einem halben Jahrhundert. Ich bin homosexuell.
Das schafft er nur mit Andreas Hilfe, das Outing.
Das war wirklich ein langer Prozess und bis es soweit war, hat er immer zu mir gesagt:
Frau Boy, bevor ich mich oute, nehme ich mir lieber das Leben.
Seine Geschichte haben wir ganz am Anfang erzählt, als wir unseren Podcast gestartet haben, vor ungefähr einem Jahr. Aber es gibt in Andreas Praxis tatsächlich keine einzige Geschichte in dieser Form, die besser erklären könnte, wie sich ein Coming-out nach Jahrzehnten für alle Beteiligten anfühlt.
Vorher sprechen wir allerdings über das Coming-out von Ralf Schumacher.
Ja, aber vor allem auch darüber, wie das eigentlich für seine Ex-Frau Cora Schumacher sein muss. Denn momentan ist die Presse voll mit dem Thema, ganz viel Verständnis und Applaus. Alle feiern Ralf Schumacher für seinen Mut, aber über seine Ex-Frau spricht so gut wie keiner. Mir tut sie leid.
Ja, verstehe ich. Wir stellen uns mal kurz vor. Ich bin der Markus, ich bin Journalist und ich mache diesen Podcast zusammen neben der Andrea mit meiner Frau, der Indra.
Ich bin die Indra, hallo. Ja, genau, ich bin die Frau.
Du bist die Frau.
Ich bin die Frau. Und ich bin auch Journalistin und Radiomoderatorin bei Antenne Bayern und moderiere die Morning Show.
Ja, und ich bin die Andrea Breu, auch eine Frau, die Frau Liebe. Und ich bin Einzelpaar- und Sexualtherapeutin und habe die Beziehungspraxis in München und mache mit Indra und Markus zusammen diesen Podcast.
Ja, und wir haben uns irgendwann kennengelernt und uns gedacht, wir müssen unbedingt einen Podcast zusammen machen. Andrea hat uns so viel über Paartherapie erzählt. Wir persönlich haben auch schon mal eine gemacht, allerdings nicht bei ihr. Und waren der Meinung, darüber muss man sprechen, weil man könnte so viele Probleme verhindern, wüsste man vorher einfach mal ein paar Dinge.
Total, ist richtig.
Außerdem ist es wahnsinnig entertaining, was im Liebesleben der anderen so los ist.
Genau.
Muss man jetzt auch mal so sagen.
Also ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen oder ganz viele. Der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher veröffentlicht auf seinem Instagram-Kanal ein Foto von sich und von seinem Freund Etienne. Arm in Arm auf einer Yacht im Sonnenuntergang. Und darunter stehen die Worte:
Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann. Darunter zigtausend Kommentare. TV-Sportmoderatorin Laura von Torra schreibt zum Beispiel: Love wins. Oder Influencerin Caro Dau, vielleicht kennt ihr die, postet ein riesengroßes Herz. Und Ralf Schumachers Sohn, der David, schreibt: Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.
Und dann kommt sogar Carmen Geiss, ihr wisst doch, die Frau vom
Robert.
Robert. Die kommt nämlich auch um die Ecke und postet: Ich liebe euch beide so sehr. Du hast den besten Partner, Etienne, den man sich nur vorstellen kann. Nach 2 Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. Ich kenne Ralf seit mehr als 25 Jahren und er war mir immer ein mega Freund, immer liberal, ein herzensguter Mensch, den ich Tag und Nacht anrufen kann und vor allen Dingen in seiner Position immer ehrlich zu mir war. Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Etienne liebe ich abgrundtief.
Das heißt, die beiden sind jetzt schon inoffiziell seit 2 Jahren zusammen und haben jetzt wohl keine Lust mehr auf das ewige Versteckspiel.
Genau. Und sind wir mal ehrlich, eigentlich wussten ja einige oder viele sogar, dass Ralf Schumacher homosexuell ist. Ich habe das Gerücht schon ganz oft vorher aus unterschiedlichsten Richtungen gehört, aber es war halt immer ein Gerücht. Gefühlt ging das ja durch ganz Deutschland, jeder wusste da irgendwas zu sagen.
Genau, und so ist es ja auch bei diversen Fußballern, wo man auch sagt, ach der, und hast schon hier gehört, ja, genau, und da gehört, ah ja, das weiß ich auch, oder wie auch immer. Man weiß nichts Genaues, aber man ahnt oder vermutet, und im Grunde genommen geht es uns ja eigentlich auch nicht wirklich was an.
Absolut, so sehe ich das auch. Also, eigentlich total. Wäre es überhaupt gar kein Thema, aber wisst ihr, warum es ein Thema ist? Würden die Männer nicht offiziell mit Frauen zusammen sein, wäre es ja, ja gar kein Ding. Das ist der Punkt, ja, dass man ja also als Öffentlichkeit in Anführungsstrichen so das Gefühl bekommt, man wird an der Nase rumgeführt, oder das ist jetzt vielleicht zu viel ausgedrückt, aber sie führen offiziell, sie sind ja auch Vorbilder, auch Fußballer oder Formel-1-Fahrer oder wie auch immer, nach außen hin ein Leben, was es nach innen gar nicht gibt.
Ich finde, dass wir ja von der Geschichte, wie das denn eigentlich war, gar nichts wissen. Das Einzige, was wir wissen, ist, der war lang mit der Cora Schumacher verheiratet, hat mit der mehr oder weniger ein Familienleben geführt,
ja,
haben ein Kind, und plötzlich ist er schwul. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen gar nichts zwischendrin. Es kam zur Trennung, ganz klar. Genau. Aber wir wissen nichts von Ralf Schumacher. Wir wissen nichts über seine Geschichte. War er immer schwul? War er bisexuell? Hat er sich gedacht, ich muss eine Beziehung führen für das öffentliche Bild? Ja. Oder hat er gedacht, ich muss eine Beziehung führen, weil ich so aufgewachsen bin? Mein Bruder, das Role Model, der war, ja, war immer, ja, so ein Familienmensch,
sagen, da muss ich's auch
der
so
Michael
machen.
Schumacher. Und deswegen ist da schon ein bisschen schwierig zu vermuten, was da eigentlich der Grund ist.
Ihr seid ja beide auch Medienmenschen, wenn ich das so sagen kann. Warum erzählen die Medien das eigentlich nicht?
Weil du meinst jetzt von den Gerüchten? Oder
ja,
so,
genau.
Das ist so eine Art, wie soll ich sagen, Gentleman's Agreement. Ein Beispiel aus der Politik. Ole von Beust, ne, CDU, war mal erster Bürgermeister von Hamburg, ist auch homosexuell. Alle Medien der Stadt wussten das, aber offiziell hat er sich dann nie geoutet. Wie zum Beispiel der Wowereit, der ja mal gesagt hat, diesen berühmten Satz, ich bin schwul und das ist gut so.
Das ist gut so.
Ole von Beust eben nicht. Und ich habe damals bei Radio Hamburg in der Morningshow moderiert. Wir wussten das auch alle. Wir wussten auch diverse Geschichten, aber wir haben das nie zum Thema gemacht. Und dann war er morgens mal bei uns in der Show, also der Ole von Beust. Ich erinnere mich noch gut, es war super kalt zu dem Zeitpunkt, sehr außergewöhnlich für Hamburg. Und ich habe den Herrn von Beust dann gefragt, ob er denn auch bei dieser Affenkälte lange Unterhosen trägt. Das war eigentlich nur ein Spaß, ja? Also wirklich nur ein Spaß. Und seine Antwort war, ja, in rosa. So, am nächsten Tag waren die Titelseiten in Hamburg voll, ja, mit Ole von Beust trägt lange rosa Unterhosen. Da konnte sich jetzt jeder so seinen Teil denken, weil dieses Gerücht gab es natürlich auch in der Stadt. Und ganz wichtig, geoutet hat ihn trotzdem keiner. Ja, das hat dann Roland Schill übernommen, Ex-Richter gnadenlos, vielleicht erinnert ihr euch. Der wurde wegen seiner harten Urteile so genannt. Später war er zweiter Bürgermeister in Hamburg, Innensenator. Vielleicht kennt er ihn auch aus dem Sommerhaus der Stars, der ist dann irgendwann ganz schön abgestürzt, weil so ein Reality-Fuzzi, der da überall aufgetreten ist. Und dieser Roland Schill, der hat Ole von Beust öffentlich geoutet. Und wisst ihr, was dann passiert ist?
Nee.
Der war dann weg vom Fenster.
Der Schill oder der Beust?
Ich wollte gerade sagen.
Der Schill. Aber das macht man einfach nicht.
Man macht es.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es geht auch niemanden etwas an.
Lass uns über Cora Schumacher sprechen, Ralf Schumachers Ex-Frau.
Ja, die war im Dschungelcamp, was sie aber aus gesundheitlichen Gründen angeblich abgebrochen hat. In der Presse stand dann jetzt überall, dass sich Ralf Schumacher angeblich schon an Silvester outen wollte. Das war eben so ungefähr der Zeitpunkt, wo dieses Dschungelcamp lief. Dies aber nicht getan habe, wohl aus Angst, die könne im Rahmen des Dschungelcamps dann vielleicht irgendetwas ausplaudern.
Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, wer also, hat der Ralf ihr Jahre was vorgemacht oder haben die beiden einen Deal gehabt, weil einfach ein homosexueller Rennfahrer in der Öffentlichkeit vermutlich in so einem richtigen Männersport, also das ist ja echt sowas richtig für harte Kerle, nicht gut angekommen wäre.
Bis jetzt hat sich Cora Schumacher dazu öffentlich nicht geäußert. Schweigen ist manchmal auch lauter, ne?
Ja.
Naja.
Außer einer kleinen Instagram-Story nach Ralfs Coming-out hat sie dann aber ganz schnell wieder gelöscht. Und da hat sie gepostet, guten Morgen mit der 4-7-8-Methode, tief durchatmen. Das hat sie also nach dieser Veröffentlichung gepostet.
Mhm. Das ist eine Atemtechnik, die gegen Einschlafprobleme helfen und Geist und Muskeln entspannen soll.
Sensationell. Ja. Aber man kann davon ausgehen, für den Fall, dass es ein Agreement gewesen wäre, dürfte sie heute nicht darüber sprechen. Mhm. Weil dann würde sie vertragsbrüchig werden, weil genau das steht in dem Agreement drin. Und da gibt's ja hohe
Strafen für, also
und die Strafe müsste sie begleichen. Das ist halt so.
Im Dschungelcamp hat Cora Schumacher jedenfalls so ein paar Andeutungen zu ihrer Ehe mit Ralf Schumacher gemacht. Und in einer Dating-Show hat sie erzählt, mein Sohn David will mich nicht sehen und er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich weiß nicht mal genau den Grund, ich kann ihn nur erahnen. Und gegenüber der Bild hat sich dann der Sohn, also der David, 22 Jahre alt, positiv zum Dschungelcamp-Einzug seiner Mama geäußert und ihr die Daumen gedrückt. Wie das Verhältnis zwischen Mama und Sohn wirklich ist, ist nicht bekannt, wissen wir nicht.
Markus, was denkst du? Gibt's in der Showbranche, gerade wenn es um so männlich gesprägten Sport, Formel 1, Fußball geht, meinst du, das gibt da arrangierte Ehen?
Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn man heute starten würde, vielleicht nicht mehr ganz so, aber man muss ja immer überlegen, dass die ganzen Großen schon seit 10 Jahren meistens schon am Start sind.
Oder vor 20 Jahren, als Formel 1 noch ganz groß war mit Michael Schumacher, das ist schon lange,
das
ist
schon viele Jahrhunderte.
Aber jetzt müssen wir natürlich über ein paar Sportler spekulieren, wenn wir da schon sind.
Nee, das machen wir.
Machen wir es lieber nicht.
Nein, das machen wir.
Weil die haben alle so viel Geld und Anwälte.
Ja, das macht man einfach.
Macht man jetzt, genau.
Aber wie sich das anfühlt, für alle Beteiligten, wenn ein Mensch sein Coming-out hat nach einer halben Ewigkeit, das erzählen wir euch jetzt. Und dies ist eine wahre Geschichte. Der erste Eindruck.
Es klingelt an der Tür meiner Praxis und im Flur steht Thomas. Wir hatten vor 2 Wochen telefonisch den Termin ausgemacht. Er wirkt auf den ersten Blick super sympathisch, hat ein herzliches Lächeln und ist knapp über 50 und Geschäftsführer eines Familienunternehmens aus dem Alpenvorland. Deswegen kommt er auch extra zu mir nach München. Denn niemand darf wissen, dass er bei mir ist oder jemandem wie mir und vor allem auch nicht, warum.
Thomas ist nämlich seit 20 Jahren mit seiner großen Liebe Bettina verheiratet.
Also wie wir, ne?
Auch 20 Jahre.
Ja, genau. 20 Jahre.
Beide haben Kinder. Leben auf einem wunderschönen Hof, in Oberbayern so ein renovierter Bauernhof, so ein bisschen märchenhaft mit Blick in die Alpen rein, so wie sie's gehört.
Kennengelernt haben sich Thomas und Bettina schon in der Schule. Seitdem sind sie unzertrennlich. Thomas hat nach dem Abitur in München studiert und danach den elterlichen mittelständischen Betrieb übernommen. Während der Studienzeit hatte er mit Bettina eine Fernbeziehung. Sie blieb im Heimatort und machte da eine Lehre zur Industriekauffrau. Kurz nach der Lehre ist sie dann aber schon mit dem ersten Kind schwanger geworden. Da war sie gerade so Anfang 20. Beide haben dann geheiratet und danach eben noch 2 Kinder bekommen. Also insgesamt haben sie 3 Kinder.
Du, Andrea, der Titel unseres heutigen Podcasts lässt da schon einiges vermuten. Thomas sitzt vor dir und sagt was?
Seine ersten Worte waren, ich bin heute zu Ihnen gekommen, weil ich schwul bin. Und ich, ja, und? Das macht doch jetzt erstmal nichts.
Aber Thomas sagt, ja, doch, das macht schon was. Denn ich bin seit 20 Jahren verheiratet mit meiner Frau Bettina und ich habe 3 Kinder. Niemand weiß von meiner Neigung und ich möchte, dass das auch so bleibt.
Und er sagt, ich würde mir lieber das Leben nehmen, als mich zu outen.
Das ist aber heftig. Das ist aber heftig. Warum denn?
Aus Scham. Thomas kommt aus Oberbayern, einem sehr katholischen Umfeld und einem traditionellen Familienunternehmen, was bereits sein Großvater gegründet hat und danach an seinen Vater und schließlich an ihn übergeben wurde. Also sehr konservativ kann man sich das vielleicht vorstellen. Und aus Angst, seine Frau und seine Kinder zu verletzen. Natürlich. Und überhaupt, sein ganzes Umfeld würde ja völlig erschüttert sein, so geht er davon aus. Und als er also vor mir sitzt und schnell zum Punkt kommt und mir seine Lebensgeschichte erzählt, merkt man auch den Leidensdruck, den er in sich trägt und den schon lange. Und er weint wirklich bitterlich.
Der arme Mann, oder? Aber auch, ja, die arme Frau. Also niemand weiß irgendwas.
Niemand. Zumindest glaubt er das.
Thomas erklärt die Andrea, dass es ihn zerreißt. Er kann nicht mehr so weiterleben, sagt er. Denn vor 1,5 Jahren hat er auf einer Reise nach Gran Canaria den Philipp kennengelernt. Und seitdem führt er eine heimliche Beziehung mit ihm. mit Philipp.
Laut einer Studie der Uni München führen 6% der homosexuellen Männer Mitte 40 ein heterosexuelles Leben, oft mit Frau und Kindern. Andrea, warum?
Naja, da gibt's viele Gründe für. Das sind in der Regel Menschen, die sich dafür entscheiden, lieber nicht zu sich selbst zu stehen, weil der Preis, den sie dafür bezahlen würden, ihnen zu hoch erscheint. Mhm. Und manchmal sind es religiöse Motive, weil etwas nicht sein darf, oder Ängste, den Job zu verlieren, gerade jetzt auch Männer in dem Fall, die in männlichen Berufen tätig sind.
Oder Führungspositionen.
Ja, genau. Und natürlich auch, wenn die in einer Beziehung sind, was sagen die Frau, was sagen die Kinder, was sagt die Familie, was sagen die Freunde, also was sagen die anderen. Und ich meine, das ist einfach auch nicht so, wie wenn ich sage, ich würde gerne mal 2 Wochen alleine verreisen, sondern hier geht es schon um ganz schön viel Mut.
Die Partynacht auf Gran Canaria.
Thomas war mit Freunden zum Kitesurfen auf Gran Canaria. Und dort gibt's, wie ich gelernt habe von ihm, eine ziemlich große homosexuelle Community.
Ich habe bei Google mal nachgeschaut, gell? Und da steht, da gibt's eine Seite, die heißt schwuler-urlaub.com. Und da steht, die bei Schwulen beliebteste kanarische Insel bietet ganzjährig ein breites Angebot für Homosexuelle jeden Alters. Jedes Jahr feiern bis zu 150.000 Schwule und Lesben in der 2. Woche im Mai den Mas Palomas Gay Pride.
Cool. Aber der Thomas ist deswegen ja nicht hingefahren, sondern der hat einfach Urlaub auf Gran Canaria gemacht, wegen des Kitesurfens. Kann man da auch gut machen, ne? Und dass Gran Canaria ein Hotspot für die schwulen Szene ist, das war ihm nicht so klar. Früher war das, haben wir auch gelesen, mehr so in den Dünen versteckt. Aber er wusste jedenfalls nichts davon.
Genau. Er ist da sozusagen wirklich eher zufällig in das Partytreiben im Jumbo-Zentrum gelandet.
So, was ist das Jumbo-Zentrum?
Ja, das habe ich auch alles gelernt.
In Playa de Ingles. Ist ein bisschen in die Jahre gekommenes Vergnügungscenter. Da gibt es so ein Shopping und eine Partymeile. Eine bisschen blätternde Außenfassade habe ich gesehen. Vielleicht haben sie auch mittlerweile gestrichen, aber das waren die letzten Bilder, die ich gesehen habe. Mhm. Aber seit Jahrzehnten ist das Jumbo-Zentrum eben in Playa de Ingles der Partytempel, der Dreh- und Angelpunkt der homosexuellen Partyszene Europas.
Und Thomas durch Zufall plötzlich mittendrin.
Genau. Und er war ja mit einigen Freunden unterwegs und er hatte schon einige Drinks intus und seine Freunde inzwischen verloren in diesem ganzen Partytreiben. Und plötzlich steht Philipp vor ihm.
Philipp ist ein Jurastudent, er lebt in München, er kommt aber eigentlich aus Hessen, da ist er geboren und ist Mitte 20. Super durchtrainiert, ein charmanter Typ, super netter Kerl. So beschreibt ihn Thomas auf jeden Fall. Eine Granate.
Granate. Genau so. Und das kann ich nur bestätigen, die Granate nicht, aber er ist wirklich ein wahnsinnig sympathischer und netter Kerl. Denn später sitzt tatsächlich auch Philipp in meiner Praxis und noch ein bisschen später auch Thomas' Frau Bettina.
Oha.
Auf der Partymeile trinken die beiden Männer einen Tequila, dann noch einen nach dem anderen und irgendwann küssen sie sich plötzlich.
Ja. Obwohl Thomas von Anfang an wohl gesagt hat, dass er ein verheirateter Familienvater ist, aber der Alkohol und die Anziehung zwischen den beiden war dann doch letztendlich größer.
War das für Philipp ein Anreiz, einen scheinbar heterosexuellen Mann zu verführen? Ich stelle jetzt mal die Frage, weil ich auch ein paar homosexuelle Freunde haben und ich weiß schon, in der Szene, das ist schon auch ein Anreiz, ne? Oder kann so sein.
Kann sein, Thomas sagt eigentlich nicht, obwohl das in der Szene natürlich vorkommt. Mhm. Warum sollte da kein Jagdtrieb vorhanden sein?
Ja, okay.
Ich habe das von Schwulen auch schon öfter mal gehört. Mhm. Erlebt habe ich es noch nicht. Oder zumindest habe ich es nicht wahrgenommen.
Den kriege ich schon rum, ne?
Den kriege ich schon rum. Das ist ja so eine besondere Trophäe. Ja. Ne?
Was hast du für Erlebnisse?
Ich habe schon mal Erlebnisse mit Schwulen, aber jetzt nicht speziell dazu, dass mich welche rumkriegen wollten, weil ich verheiratet war.
Wir waren neulich auf einer Party und da hatte ich einen Mann, den du eigentlich auch schon lange kennst, hatte ich verabschiedet und dir an den Po gegriffen. Weißt du es noch?
Ja, das weiß ich doch. Du hast recht.
Siehst du?
Da weiß ich, du hast recht.
Er wollte vorher, stell dir vor, wollte vorher mit uns noch in den Whirlpool steigen.
Ah ja.
Das wir haben dann gesagt, wir gehen jetzt. Mhm.
Das war auch ein Mann, der verheiratet war, ja. By the way.
Ja.
Du hast total recht.
Also vielleicht einer von diesen 6%.
Ja. Mhm. Ja, ich glaube auch.
Potzblitz, stimmt.
Wir kommen zu, kannst du uns mehr Geschichten aus deinem Leben erzählen? Wir kommen zurück zu Thomas und Philipp. Die beiden landen am frühen Morgen, es wird schon hell, in Thomas' Hotelzimmer und haben dann tatsächlich auch Sex miteinander. Andrea, das musst du uns jetzt erklären, wie geht es? Weil Thomas ist ja eigentlich heterosexueller Familienvater. Was ist da los?
Also Thomas hat es mir so erklärt. Als Jugendlicher hatte er schon mal ein Erlebnis mit einem Jungen auf einem Pfadfinderausflug und hat einen anderen Jungen geküsst. Ich meine, in dem Alter ist das auch alles, Gott, gleichgeschlechtlich gibt es da einfach Erfahrungen. Ich weiß nicht, ich denke, die meisten werden irgendwann mal irgendwie die Frau eine andere Frau oder die Männer auch mal einen anderen Mann angefasst oder geküsst haben. Mhm. Also ich höre das relativ oft, was ja auch letztendlich zu der Entwicklung dazugehört. Und er hat sich danach unfassbar geschämt. Wir denken immer an diesen kleinen Alpenvorort, wir denken immer an diese erzkatholische Geschichten und ist dem auch nicht mehr nachgegangen. Und dann hat er ja auch schnell seine heutige Frau Bettina kennengelernt und sozusagen dieses ganze Thema war kein Thema mehr.
Wirklich kein Thema mehr oder hatte er Zweifel in den ganzen Jahren? Weil ich sage jetzt mal so, er ist Mitte 50 und hat auf einmal auf Gran Canaria aus dem Nichts heraus dieses Erlebnis mit dem Philipp.
Ja, das würde meine Vermutung bestätigen, dass ich sage, Sehnsüchte suchen sich immer ihren Weg. Und er hatte natürlich dieses Thema nicht abgelegt oder abgehakt, sondern er hat es einfach unterdrückt oder verdrängt. Und sich zu fügen dieser homosexuellen Neigung oder weiter fortzugehen, weiter fortzuforschen oder was auch immer, kam aufgrund seines konservativen Umfelds eben nicht in Frage. Er war dann auch Ministrant und so. Also das ist einfach da ein Thema, das kein Thema sein darf, Punkt.
Viele homosexuelle Männer erzählen ja, dass sie schon mal irgendwie Beziehungen oder Erfahrungen mit Frauen hatten. Das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Selbst wenn du als junger Mensch spürst, du bist homosexuell, denkst du dir doch, weiß ich nicht genau, alle anderen sind nicht homosexuell und schauen nach Frauen. Das vielleicht muss ich das mal ausprobieren, vielleicht habe ich nur was nicht verstanden. Also probieren Sie es mal aus. Genau. Ja, also ist eigentlich ganz normal.
Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass es über so, so viele Jahre so unterdrückt war. Aber dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Jedenfalls treffen sich Thomas und Philipp in diesem Urlaub noch ein paar Mal. Und als Philipp vor Thomas abreist, bringt der Thomas ihn zum Flughafen. Und da stehen die beiden dann am Abflugschalter und weinen bitterliche Tränen.
Ja, die zwei haben sich halt einfach ineinander verliebt. Aber Thomas wollte das natürlich nicht zulassen. Es passte ja auch nicht in sein Wertekonstrukt. Erstmal war dann auch Funkstille und Thomas flog mit seinen Kitesurf-Kumpels wieder nach Hause in sein normales Leben zu Bettina und den Kindern und ließ sich erstmal auch nichts anmerken.
Das ging natürlich nicht lange gut. Nach ein paar Wochen, nachdem da die Dämme gebrochen sind quasi, möchte ich mal sagen, nach so langer Zeit, da schrieb dann Thomas Philipp eine Nachricht und beide trafen sich in München wieder.
Und aus einem Treffen wurden viele Treffen und er ließ sich gegenüber seiner Familie jedes Mal neue Ausreden einfallen.
Hatte Thomas nie, also außer der Erfahrung jetzt zur Pfadfinderzeit, ein Verhältnis mit Männern? Also hat er, also muss ich jetzt einfach nochmal fragen, weil ich finde das so unglaublich. Hat er all die Jahre seine Bedürfnisse quasi runtergeschluckt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Er hat es einfach verdrängt.
Ehrlich?
Ja. Was nicht sein kann, darf auch nicht sein. Und er hat wohl ab und zu mal homosexuelle Pornografie konsumiert, aber nicht wirklich oft. Und dann hat er das auch wieder verschoben.
Das hört sich an wie ein innerliches Gefängnis.
Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist gar nicht so selten.
Aber ich stelle mir vor, wenn der jetzt zum Beispiel mit seiner Frau Sex hatte, an was hat er gedacht?
Das habe ich ihn nicht gefragt.
Na, das verstehe ich.
Das habe ich ihn nicht gefragt.
Aber nicht in diesem Rahmen. Das war ja auch nicht sein Anliegen.
Das verstehe ich, Andrea. Das ist klar.
Aber das ist natürlich.
Aber die Frage, die drängt sich mir auf. Was hat er gedacht? Wie funktioniert das? Oder ist er doch bisexuell?
Markus, ich kenne Menschen, die homosexuell sind und die auch schon sehr, sehr lange in schwulen Beziehungen leben und die trotzdem viele, viele Jahre lang vorher mit einer Frau zusammengelebt haben und auch glücklich und da auch Sexualität hatten. Also das ist nicht immer irgendwie, ich muss mich da überwinden oder oder so etwas. Ne? Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber da ist auch bei jedem dieses ganze Coming Out anders, weil das Coming Out beginnt ja damit, dass du es dir erstmal eingestehst. Es geht ja immer erstmal die Beziehung, die du zu dir selber hast. Genau, wer bin ich? Wer will ich sein?
Thomas ist verzweifelt.
Zurück zu dir in die Praxis, Andrea. Warum kommt Thomas zu dir? Was will er von dir? Will er seine Seele nur erleichtern oder was hat er vor? Hat er einen Plan?
Da liegst du genau richtig, Markus. Er erzählt mir, dass er sogar schon in der Kirche bei der Beichte gesessen habe. Und wollte erzählen, aber er konnte nicht.
Oh je.
Ja, wir erinnern, er war Ministrant. Also er ist sehr katholisch erzogen. Und nun war es so, dass er mittlerweile schon über 1,5 Jahre mit Philipp eine heimliche Beziehung führt.
Oh Gott.
Und sein schlechtes Gewissen und der Druck für ihn selbst wurde immer unerträglicher. Und er wollte jetzt zunächst einfach mal mit jemandem sprechen. Das passiert übrigens in der Praxis sehr, sehr häufig. Die fühlen sich dann immer zerrissener zwischen diesen zwei Welten. Ist ja auch bei einer normalen Affäre so. Ist völlig jetzt normal. Völlig wurscht, ob die hetero oder sonst was. Du hast dann noch ein zweites, vielleicht nicht ganz Leben, aber zumindest eine Doppel- oder eine Außenbeziehung. Und du kommst immer mehr in diese Zerrissenheit.
Stellt euch das mal vor, wie sich das anfühlen mag, oder? Mhm. All die Jahre, also du kannst mit niemandem reden, also nicht mal mit deinem besten Kumpel, nicht mit deiner Mutter, nicht mit deinem Vater, mit deiner Frau schon dreimal nicht. Es tut mir irgendwie total leid, wenn man das so hört, gell? Weil irgendwie denkt man sich, der Mann ist irgendwann falsch abgebogen. Thomas erzählt auch, dass er mittlerweile depressive Phasen erlebt, also einfach nicht mehr klarkommt. Einerseits liebt er seine Familie über alles und andererseits, so schildert er es dir, Andrea, möchte er mit Philipp einfach nur zusammen sein.
Und dazu hat er sogar in München eine Wohnung gemietet. Ne? Der Philipp, der lebt ja in München, aber Thomas ist mindestens einmal die Woche bei ihm.
Er kann sich das auch leisten, er ist ja Geschäftsführer. Wir erinnern uns, ne, von einem mittelständischen Unternehmen. Was erzählt er seiner Frau? Also einmal die Woche woanders nächtigen fällt ja dann schon auch auf.
Naja, in dem Fall nicht so sehr, weil Thomas hat von seiner Firma ein Büro in München und er will sozusagen einmal die Woche nach dem Rechten sehen.
Also das Außenbüro quasi.
Ja, genau, so eine kleine Zweigstelle oder was. Und das macht er auch und dabei besucht er dann Philipp in dieser Wohnung.
Ist ja ein gutes Alibi.
Du, und sag mal, wie geht es mit seiner Frau? Hat er noch Sex mit ihr oder fällt der denn irgendwas auf, irgendeine Veränderung? Hat es sich, verändert sich 1,5 Jahre?
Also er hat mir erzählt, sie hätte keinerlei Ahnung und die beiden werden schon länger nicht mehr intim, nur noch sehr, sehr selten. Und er sagt ihr natürlich nicht warum, sondern er schiebt es, inzwischen ist es ein Thema, allerdings auf seinen angeblich sinkenden Testosteronspiegel. Ab und an passiert mal was, aber nur wenn er vorher ein paar Pillchen nimmt oder ein Pillchen. Und ich sag mal, im letzten Jahr 1-2 Mal hatten die Sex und das war's dann. Also es ist eher wie so eine Pflichtveranstaltung geworden seinerseits, ja.
Und wie fühlt sich seine Frau damit? Sie ist auch knapp über 50, ne? Hat sie denn ihre Sexualität beendet? Das muss ja ein Problem zwischen den beiden sein, oder nicht?
Ja, das hat sie aber tatsächlich nicht. Das machen viele, ist richtig.
Aber sie hat es nicht beendet.
Nein, und das will sie auch nicht. Sie leidet sehr darunter, aber sie nimmt es auch gewissermaßen hin. Und sie spricht mit ihrem Arzt, der die Testosteron-Hormonproblematik bei Männern bestätigt. Ach ja, und der Mann weniger Testosteron und es ist eben alles nicht mehr so ab 50, ne, ist ja nicht mehr 20. Und deswegen geht sie dem auch gar nicht unbedingt weiter nach, aber hat trotzdem irgendwie viele Fragezeichen im Hinterkopf.
Und das weißt du nur, weil du sie später ja auch noch kennenlernst.
Du sag mal, ist denn der Thomas immer schon homosexuell?
Boah, das ist schwer zu sagen, wahrscheinlich schon. Und er glaubt auch, wenn er selber in sich reinhört, dass er es im Grunde genommen seit dieser Pfadfinderzeit, ich weiß nicht, wie alt er da war, aber da fängt ja auch erst diese sexuelle Entwicklung und Identifizierung oder Identifikation an.
Mhm. Und der Philipp, der leidet ja wahrscheinlich auch darunter, oder? Dass er seit 1,5 Jahren mit dem Thomas nur so eine so eine On-Off-Beziehung, na, On-Off kann man nicht sagen, aber so eine heimliche Beziehung mit seinem Freund leben muss, das findet er bestimmt sicherlich doof.
Genau.
Weil der ist ja offen schwul, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig. Genau. Und für ihn war das eine ganz, ganz schlimme Zeit, fast so ein bisschen wie eine Affäre, das erzählt er mir später, denn ihn und die Bettina lerne ich ja später noch kennen. Deswegen weiß ich das natürlich auch alles und das wird sehr spannend.
Kurze Werbung.
Wisst ihr eigentlich, was wir machen, während wir den Podcast hier aufzeichnen?
Wir trinken Wein.
Und zwar nicht zu wenig.
Prost.
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 Aber alkoholfreien Wein. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich viele, viele probiert, aber die schmecken wirklich zum Teil scheußlich. Ich habe sie tatsächlich teilweise weggekippt. Dann trinke ich lieber Wasser, habe ich mir gedacht.
Und dieser Wein ist wirklich richtig gut. Und Markus und Indra haben mit mir eine Blindverkostung gemacht. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass es alkoholfreier Wein ist.
Mhm. Der heißt Frank und Frei, Komma nix, von der Winzergruppe Frank und Frei. Und es sind 13 fränkische Weingüter, die sich zusammengetan haben und diesen Wein herstellen. Made in Deutschland, es gibt alkoholfreien Weißwein und es gibt einen Rosé Prosecco, einen Secco.
Und warum schmeckt dieser Wein so sensationell und andere alkoholfreie so grauenhaft?
Weil er sehr aufwendig hergestellt wird, wie ein normaler Wein. Und im Nachgang wird mit einem sehr teuren Verfahren, das es erst seit kurzem gibt, dem Wein der Alkohol wieder entzogen.
Keine Panscherei, es muss von vornherein ein hochqualitativer Wein sein und dann funktioniert es auch. Probiert es einfach aus, ihr werdet wirklich begeistert sein.
Es gibt so viele Situationen, wo man was trinken möchte, aber nicht kann, weil man Auto fahren muss, so wie ich heute noch. Und ihr kennt die Diskussion bei den Paaren, fährst du oder fahr ich, braucht ihr alles nicht mehr.
Und wie kommt man ran an den edlen Tropfen? In den Shownotes gibt es einen Link, der heißt die Paarflüsterei und da kommt ihr auf den Shop.
Frank und Frei, nix heißt der von der Winzergruppe Frank und Frei. Probiert's aus. Geiles Zeug, schmeckt wirklich gut. Unsere Empfehlung. Wir erlauben uns, eine provokante Frage zu stellen. Wie wird man eigentlich schwul oder lesbisch?
Das soll gar nicht despektierlich klingen. Wir finden es eine durchaus interessante Frage, ohne es zu werten.
Ja, total. Die Wissenschaft findet es übrigens auch wahnsinnig interessant. Da gibt es unzählige Studien dazu. Zuerst, eine finale Erklärung gibt es noch nicht. Jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es sie irgendwann mal. Bisher weiß man es noch nicht. Wir haben uns mehrere Studien dazu dem Thema angesehen und es gibt zum Beispiel folgenden Erklärungsversuch. Homosexualität entsteht nicht durch soziales Umfeld, Erziehung oder Verführung. Es gibt kein klassisches schwules oder lesbisches Gen. Aber die Wissenschaft sagt, es ist biologisch angelegt. Die meisten Homosexuellen haben heterosexuelle Eltern.
Forscher suchen deswegen die Ursache in der Schwangerschaft. Demnach wäre es nicht genetisch, sondern epigenetisch erklärbar. Vor Jahren ist aufgefallen, dass schwule Männer häufiger als andere einen größeren Bruder haben. 2017 haben Wissenschaftler bei Müttern eine mögliche Erklärung dafür gefunden. Männliche Embryos lösen bei Müttern eine bestimmte Immunantwort aus. Der Körper der schwangeren Frau bildet Antikörper. Bei der zweiten Schwangerschaft wirken diese Antikörper dann auf das Baby ein, auf die Schalter im Gehirn quasi, die die sexuelle Orientierung festlegen. Das ist ein Erklärungsversuch.
Jetzt hat aber nicht jeder Homosexuelle einen älteren Bruder. Es muss also noch andere Gründe geben. Der zweite Grund oder ein anderer Grund, der in der Wissenschaft diskutiert wird, es könnte theoretisch passieren, dass sexuelle Vorlieben epigenetisch vererbt werden. Ein Vater gibt quasi seine Vorliebe für Frauen an seine Töchter weiter, die sich dann später für Frauen interessieren. Und andersrum. Das sind jetzt aber nur zwei wissenschaftliche Theorien, an denen geforscht wird. Aber die Erklärung weiß bisher, wie schon gesagt, niemand.
Ich finde es super interessant, aber wir möchten an dieser Stelle nochmal betonen, dass wir hier wirklich keinerlei Wertung hineinbringen möchten. Für uns alle, also für die Andrea, für den Markus und für mich ist lesbisch sein oder homosexuell oder was auch immer völlig normal, wobei homosexuell ja eigentlich auch lesbisch ist, ne? Also ja. Schwul, keine Ahnung, schwul, lesbisch, whatever. Wir interessieren uns nur dafür, was eben die Ursache ist, denn die meisten Menschen auf dem Planeten sind ja heterosexuell. Wir sagen das jetzt nur an dieser Stelle, dass nicht sich irgendjemand jetzt hier verletzt fühlt. Wir hoffen, ihr versteht uns da alle richtig. Mittlerweile muss ich auch sagen an dieser Stelle, ich bin ja auch Radiomoderatorin, ist das wirklich ein heißes Thema. Und ich habe extra für die Aufzeichnung dieses Podcasts vorher einen unserer besten Freunde gefragt, der ist nämlich schwul, ob man Schwulsein heutzutage überhaupt noch sagen darf. Er meinte, auf jeden Fall, wir gendern jetzt nicht, was nicht heißt, dass wir Vorurteile haben. Also das machen wir grundsätzlich nicht in unserem Podcast. Ganz im Gegenteil, wir haben überhaupt keine Vorurteile. Wir gendern nicht, weil wir einfach gerne unsere Sprache weitersprechen möchten, so wie wir sie einfach mal gelernt haben. Also das jetzt mal so zur grundsätzlichen Erklärung.
Genau.
Zurück zu Thomas und dir, Andrea, in deiner Praxis. Wie endet eure Sitzung?
Ja, nun, wir sprechen über seine Zukunft und dass es so ja nicht weitergehen kann. Aber als ich ihn frage, ihm geht's ja auch gar nicht gut, ob er nicht mit dem Gedanken spielt, sich irgendwann vielleicht doch mal zu outen, sagt er nochmal, lieber bringe ich mich um.
Das ist so traurig. Und was sagst du?
Ich habe ihn ermutigt, dass es für alles eine Lösung geben wird. Und ich habe ihn gefragt, was seine größte Angst ist. Und da geht es natürlich um seine Frau. Wie würde sie reagieren?
Er sagt da, sie wäre so enttäuscht, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Aber das sage ich jetzt wahrscheinlich, wird so sein. Ja.
Meinst du?
Natürlich.
Und dann sagt er noch zu Andrea, wissen Sie, Frau Breu, unsere Gesellschaft ist nicht so offen, wie sie tut.
Und damit hat er recht.
Also ich finde, das Outing ist nicht eine Frage von Liebe oder Sexualität, sondern eher von Identität. Weil du hast vorher schon gesagt, Andrea, so ein Outing oder überhaupt das Bekenntnis dazu, schwul zu sein, fängt bei sich selbst an, nicht im Außen.
Genau.
Aber es ist ein schöner Satz, den du gerade gesagt hast. Es ist nicht eine Frage von Liebe oder Sexualität, sondern von Identität. Das ist ein ganz schöner Satz.
Und dann war der Termin auch irgendwann zu Ende und wir haben einen weiteren ausgemacht, an dem Thomas aber zu meinem Erstaunen nicht alleine kommt.
Ein paar Wochen später. Thomas bringt Philipp mit.
Vor mir sitzen heute Thomas und Philipp. Philipp ist so, wie Thomas ihn beschrieben hat. Mitte 20, da haben wir wieder die 20. Ja. Sehr sportlich, attraktiv, ein sympathischer junger Mann, der ursprünglich aus Hessen kommt.
Also er lebt offen schwul. Philipp hat als Jugendlicher mit 16 zwar auch mal eine Freundin gehabt, haben wir vorher schon gesagt, dass es ganz oft vorkommt, hat sich dann aber schnell geoutet und sich in Richtung Männer orientiert, lebt es ganz offen. Ne? In seinem Leben verursacht das auch weniger Probleme, weil Philipp kommt aus einer liberalen Familie, hatte nicht so Probleme als Jugendlicher mit den Stigmata.
Die Worte seiner Oma, so hat das dir geschildert, Andrea, als er sich seiner Familie gegenüber geoutet hat, ist ein ja sinnbildlich für sein Umfeld. Die Oma hat gesagt, oh, du bist schwul? Ja, und? Toll, habe ich mir schon gedacht. Und jetzt? was für eine geile Oma, oder?
So eine Oma hatte ich übrigens auch.
Ja.
So eine Oma hatte ich auch. Der Philipp auf jeden Fall, fandst du, ist ein Feingeist, so ein Ästhet. Und so alles, was ihn umgibt, muss irgendwie schön sein, so findet er das. Er legt sehr viel Wert auf Stil und Klasse. Wenn er für Thomas kocht, das macht er übrigens gern, dann geht er vorher immer mit seinem Korb auf den Markt, kauft nur frische Lebensmittel. Er ist so, das, was man aus der Werbung kennt, der Basilikummann.
Der Basilikummann.
Der hat immer ein frisches Töpfchen auf dem Balkonsims stehen. Ne?
Das ist aber sehr süß.
Das ist ja wirklich
aber das
sehr
ist ein
süß.
Tolles Bild für Philipp, finde ich. Philipp ist der Basilikummann. Da weiß ich genau, habe ich genau ein Bild von ihm.
Die Granate oder der Basilikummann?
Beides.
Was kann ich heute für euch tun, habe ich die beiden gefragt. Thomas hofft, dass Philipp ihn in meinem Beisein besser versteht. Denn Philipp kann nach 1,5 Jahren heimlicher Beziehung langsam nicht mehr akzeptieren, dass er geheim gehalten werden muss. Er sagt zu mir, Frau Breu, ich verstehe nicht, warum Thomas sich und mich so quält. Er wird krank, wenn er so weitermacht und ich auch.
So ist es ja leider auch, ne? So hat es Thomas ja auch schon geschildert. Er wird trauriger und hat so depressive Phasen, das hatten wir ja schon.
Hast du schon gesagt, jedes Mal, wenn er sich mit Philipp in München in der gemeinsamen Wohnung getroffen hat und wieder nach Hause fährt, auf seinem Bauernhof, dann laufen ihm die Tränen runter, weil er so traurig ist.
Was es auch ist. Und ich habe in dieser Sitzung mich bemüht, Philipp und Thomas Übersetzungshilfe zu leisten für die beiden. Übersetzungshilfe heißt, dass der eine den anderen nicht bewertet, sondern versteht. Und warum es für Thomas so schwer ist, sich zu outen und sich zu ihm zu bekennen. Denn Thomas hat ein völlig anderes Leben, einen völlig anderen Background, als ihn Philipp hat.
Philipp hat ja die Kohle-Oma und Thomas hat einfach gar nichts von
richtig,
all dem. Ja?
Richtig.
Ich kann das schon so ein bisschen verstehen, wenn du dein ganzes Leben lang versteckt lebst, dann fällt es schon ganz schön schwer. In seinem Leben geht es ja auch um viel, um die Familie. Und er fühlt natürlich für seine Familie Verantwortung, das ist ja klar. Völlig egal, ob er schwul ist oder heterosexuell, das spielt überhaupt keine Rolle. Bei uns zu Hause hatten wir Au-pairs immer und das waren immer Mädchen. Und dann wollten wir mal jemanden haben, der Fußball spielen kann.
Also ordentlich.
Und viele Weibliche. Und dann hatten wir einen Mann zu Gast.
Ja, wir haben jahrelang mit Au-pairs zusammengelebt, weil das aufgrund unserer Jobs nicht anders ging. Und dann hatten wir eben eines Tages dann irgendwann einen Mann. Und da haben wir etwas erlebt. Und deswegen können wir jetzt die Geschichte von Thomas auch gut nachvollziehen. Der hat 1,5 Jahre gebraucht, um sich zu outen. Dazu muss man sagen, Spassel, wir wussten das schon von Anfang an, gell? Wir wussten es vom ersten Skype-Termin an, wo wir uns kennengelernt haben, dass unser neues Au-pair schwul ist oder homosexuell ist. Mhm. Aber er hat sich das nicht getraut zu sagen. Und nach 1,5 Jahren standen wir zwei morgens mal in der Küche, so Rücken an Rücken. Und er hatte mir vorher mal erzählt, er hat sich verliebt. Und ich so, wie heißt er denn? Und unser Au-pair hat sich dann umgedreht, er hatte Tränen in den Augen. Und er hat zu mir gesagt, woher weißt du? Und dann habe ich gesagt, ja, schon immer. Und dann hat er gesagt, und ich durfte in eure Familie kommen? Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich, weil es geht nicht darum. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was du jetzt für eine sexuelle Neigung hast. Und deswegen können wir beide das gut nachvollziehen, wie schwer das auch ist, weil weil dieser Mann hat sich bis zum heutigen Tag seiner Familie gegenüber nicht geoutet, weil die Angst so groß ist.
Total. Und er hat uns seinen Freund vorgestellt, relativ bald. Der kommt aus Ostdeutschland und der hatte auch ganz große Probleme mit dem Outing, hat sich nicht geoutet. Es wusste eigentlich niemand, dass er schwul war. Und da waren die beide schon Mitte, Ende 20, eigentlich eher 30. Sein Freund hat Indra und mich dann da gebeten, dabei zu sein, wenn er sich seiner Mutter anvertraut. Die kam dann hier zu uns zu Besuch und dann hat er es erzählt.
Und das Interessante ist, die Familie hat total cool reagiert.
Also total cool, in dem die Fall, war super. Ja,
total cool, also ähnlich wie die Großmutter vom Philipp, die Mutter hat gesagt, ja und? Aber trotzdem, und das finde ich so krass, ist diese Angst so groß. Ja? Das, auch bei dem Freund von unserem Au-pair eben. Also mit fast schon 30 sich dann mal zu outen, das ist schon echt Wahnsinn. Wir kommen zurück zu Thomas und Philipp.
Ich verabschiede die zwei und Thomas sagt, er braucht Zeit und muss sich jetzt erstmal überlegen, wie es für ihn weitergehen soll.
Und plötzlich steht Bettina in Andreas Praxis.
Und da habe ich aber auch wirklich blöd geschaut.
Das glaube ich.
Das glaube ich.
Thomas' Frau Bettina hat in seinem Kalender zufällig einen Termineintrag gesehen. Und mit Visitenkarte oder mit E-Mail-Adresse oder ich weiß es nicht mehr.
Von dir.
Von mir. Und so kam sie überhaupt auf mich.
Und hat sie ihn darauf angesprochen?
Nein. Sie hat dann meine Adresse rausgesucht und stand wirklich plötzlich vor mir. Und ich hatte gerade zwischen zwei Klienten einen Leerlauf, also habe die verabschiedet, die nächsten rein. Und sie sagte und stellte sich vor und bat mich um ein paar Minuten. Und ich habe sie natürlich auch erstmal reingebeten und musste mich erstmal kurz sortieren, weil das ist ja schon eine Hausnummer.
Das glaube ich
gerne. Ist ja auch übergriffig.
Ja, ja,
da geht es ja auch um was darf ich da sagen, was nicht, kann ich überhaupt. Ne?
Ja.
Wir werden gleich sehen.
Ja.
Und die Bettina sagt, Frau Breu, ich habe gesehen, dass mein Mann sie aufsucht. Ja, das finde ich sehr gut, denn wir haben große Probleme. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber irgendwas ist mit ihm. Wir haben irgendwie keine Sexualität mehr, so gut wie keine. Er wirkt sehr oft sehr, sehr traurig, aber er spricht nicht mit mir. Und ich spüre, dass etwas nicht stimmt, aber ich komme nicht mehr an ihn heran.
Oha. Und Andrea, du weißt natürlich, warum, klar, du kannst aber nichts sagen, in was für Situationen du auch gerätst.
Na, schwierig,
ja,
schwierig.
Ja, wirklich, ich könnte Bücher darüber schreiben, es ist wirklich schwierig. Unfassbar. Und ich hatte ja auch keine Zeit, mich darauf vorzubereiten oder klar. Mich vielleicht auch nochmal rückzuversichern oder mit einem Kollegen nochmal kurz zu schließen. Mhm. Und ich dachte, Gott, was mache ich denn? Weil im Grunde genommen geht's ja hier um die Schweigepflicht, dass ich ja eigentlich nicht mal sagen darf, wenn jemand anruft oder kommt und sagt, nehmen wir ein Telefonat, meine Frau war letzte Woche bei Ihnen, wenn ich dann sage, ah ja, dann habe ich die Schweigepflicht schon verletzt.
Schon das
eigentlich, ja genau. Ja. Mhm. Es sei denn, sie sagt, mein Mann wird sie nächste Woche anrufen. Mhm. Aber das war wirklich echt auch ungünstig. Und ich habe ihr erklärt, dass ich nichts sagen kann, weil ich unter Schweigepflicht stehe. Mhm. Und zwar unter ärztlicher Schweigepflicht.
Was für einen Eindruck hattest du von Bettina?
Sie war wirklich auch nett, so eine 50-jährige blonde Frau, leicht oberbayerischer Dialekt, so ein bisschen kräftigere Locken. Also in Bayern würden wir sagen, richtiges Weib. Sie wirkte auch so ganz reflektiert und unaufgeregt, aber sehr besorgt um ihren Mann und sie weiß nicht, was mit ihm los ist. Und warum sie mit ihm nicht gesprochen hat, sondern einfach zu mir kam und diesen weiten Weg ja auch auf sich genommen hat. Ich weiß auch nicht, wie lange sie da gestanden hätte, weil das war ja auch Zufall, dass sie mir in die Arme lief oder ich ihr. Das weiß ich natürlich nicht.
Du sag mal, aber ahnt sie irgendwas in irgendeine Richtung? Hat sie irgendeinen Verdacht oder irgendwie eine Ahnung?
Also das dauerte ja nur wenige Minuten, dieses Gespräch, und ich war mir nicht sicher, ob sie was ahnt. Aber sie ahnte auf jeden Fall, dass irgendetwas war mit ihm und dass er sich Hilfe gesucht hat. Ich meine, das macht ja auch erstmal Angst, wenn ich sehe, der Partner hat ja irgendeine Visitenkarte, Psychotherapie oder was auch immer da drinnen. Und mir ist wichtig, dass ich zu ihr gesagt habe beim Abschied, dass ich sie bitte mit ihrem Mann darüber zu sprechen, dass sie heute bei mir war.
Okay, verstehe.
Weil ich da auch keine Geheimnisse will. Ich hatte ja gar keine Gelegenheit, überhaupt mich da irgendwie rückzuversichern und habe gesagt, ich bitte sie, dass sie das jetzt mit ihm klärt.
Aber eigentlich musst du in so einer Situation sagen, wenn dich jemand fragt, war mein Partner bei Ihnen, musst du sagen, dazu darf ich keine Auskunft geben.
Ja, wenn er das denn sagen würde. Aber meistens sagen die, mein Partner war bei Ihnen.
Und hat ja und suggeriert.
Richtig. Und wenn du da drauf reinfällst, das war der Herr, dann hast du, eigentlich bist du mit einem Bein dann schon wieder eingebrochen ins Eis. Ja.
Andrea, jetzt frage ich mal stellvertretend für alle Frauen, ja, die uns zuhören. Gibt es irgendeine Chance zu merken, dass mein Partner eigentlich homosexuell ist? Gibt es irgendeine Chance? Ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber ich muss sie stellen.
Ich könnte jetzt was sagen oder ich gebe die Frage auch mal an dich zurück und sag, wo hast du es denn dran gemerkt bei deinem Au-pair-Buben? Also du sagst, du hast es von Anfang an gewusst oder gespürt. Und ich denke, es ist eher so ein Gefühl, was man hat. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du in einer Beziehung sehr lange bist, merkst du so etwas nicht. Aber ich hatte schon öfter mal den Fall, dass jemand bei mir in der Praxis saß, auch als Paar, wo ich meinen kleinen Finger für gegeben hätte, dass der Mann schwul ist. Mir hat mal ein Mann gesagt, aus dem Bekanntenkreis übrigens, dass man das immer merkt, also ein Schwuler sieht das immer, und zwar sieht er das, wie der die Haare streicht, wie der sich verhält, wie der die Hände hält und so weiter und so fort. So, ich finde das jetzt für mich persönlich nicht so wichtig, es ist ein Gefühl, und ich meine, ihr kennt doch alle auch so Männer, die so totale Testosteronbomben sind, und dann gibt's eben sehr weibliche Männer.
Total.
Und genauso ist es umgekehrt bei den Frauen auch. Jetzt ist ja nicht jede Frau, die sich nicht schminkt und ich sag jetzt mal so ein Style hat, deswegen lesbisch, aber man sieht es einfach bei vielen. Und viele wollen es ja auch, dass man es merkt. Mhm.
Thomas outet sich.
Bei unserem nächsten Treffen wusste Thomas bereits von Bettina, dass sie bei mir war. Ja, und ich habe ihm erklärt, dass in der kurzen Zeit ich trotzdem verstanden habe, dass sie sich wirklich um ihn große Sorgen macht.
Ich glaube, du hast auch dem Thomas ihre Sicht ein bisschen beschrieben, sodass ihm, der ja gesagt hat, ich würde mich lieber umbringen, als mich zu outen, dass es ihm dann vielleicht doch leicht gefallen ist, seiner Frau einen reinen Wein einzuschenken, weil er sich nach dem Gespräch mit Andrea ja, mit dir ja auch viele Gedanken gemacht hat und zu der Einsicht kommt, so kann es nicht weitergehen.
Thomas schildert es später so. Es ist ein warmer Sommerabend. Thomas, seine Frau, die Bettina und seine ja fast schon erwachsenen Kinder haben gegrillt. Thomas sitzt dann am Abend ganz idyllisch mit Bettina auf der Holzterrasse, auf ihrem Bauernhof. Die Sonne geht hinter den Alpen unter, vor ihnen eine Feuerschale.
Potzblitz, ist das romantisch für ein Outing?
Spatze!
Und dann platzt es aus ihm heraus. Er sagt, Bettina, ich liebe einen Mann.
Puh, was macht sie?
Na, sie starrt ihn fassungslos an. Und dann geht sie wortlos ins Haus und holt ein altes Päckchen Zigaretten. Sie ist eigentlich nicht Raucherin, ne? Hat irgendjemand mal vergessen. Und zündet sich schweigend vor Thomas eine an. Und der sitzt wie betoniert auf seinem Stuhl und schaut ins Feuer. Und dann erzählt Thomas unter Tränen einfach alles. Alles. Bis zum Morgengrauen erzählt er.
Thomas sagt und Bettina blieb cool. Sie nahm seine Hand, tröstet ihn und lässt ihn einfach reden, reden, reden. Er erzählt von Philipp, wie er ihn kennengelernt hat, dass sie eine gemeinsame Wohnung in München haben, einfach alles. Meine persönliche Anmerkung dazu ist, dass sie natürlich unter Schock stand und weniger cool war als völlig traumatisiert.
Fassungslos, oder?
Ja, das kann man natürlich so, sie war so cool, aber ich glaube nicht, dass man da cool sein kann.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich glaube, jeder fragt sich das jetzt, oder? Man stellt sich so die Szenerie vor und denkt so, wie würde ich reagieren in so einer Situation? Das ist ja auch ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, ja? Vor allem ist für Bettina in dem Moment ja auf einen Schlag auch irgendwie so alles beendet, ja? Also ihr gemeinsames Leben wahrscheinlich. Wenn er jetzt eine Affäre mit einer Frau gehabt hätte, könnte man noch sagen, gut, der kriegt vielleicht sich wieder ein oder kriegt wieder die Kurve. Aber wenn dein Partner sich plötzlich fürs andere Geschlecht interessiert, frage ich jetzt mal so ganz banal, was willst du denn da machen?
Ja, da schwimmen dir die Fälle schon mal erst auf eine ganz andere Art und Weise davon. Das sehe ich auch so. Und an dem Morgen nach dem Outing ruft Bettina an und bittet um einen Termin alleine. Mhm. Und auch Thomas will mit mir sprechen, ebenfalls alleine.
Bettina und die Frage, was soll ich bloß machen?
Und genau das fragte sie mich, als sie ein paar Tage später bei mir sitzt.
Und was hast du gesagt? Was soll man da machen?
Tja, das ist eine gute Frage. So schwer es fällt, wird sie es irgendwann hoffentlich annehmen können. Und das sage ich ihr auch so. Ich erzähle ihr dann nicht, da gibt's die schnelle Heilung, ach, jetzt machen sie mal, bla bla. Sondern es geht darum, wirklich mit ihr auch durch diese Zeit zu gehen, sie zu verstehen und sie da auch zu unterstützen. Und vielleicht gibt es irgendwann eine Lösung, wie sie damit umgehen kann. Aber es stellen sich ja zunächst jetzt erstmal 5000 Fragen. Will Thomas mit Philipp zusammenleben, bei der Familie bleiben? Bleibt das Ganze heimlich oder outet sich Thomas auch gegenüber den Kindern? Und wie läuft das mit seinem Unternehmen? Alles erstmal Stück für Stück. Und dazu braucht es Zeit und erstmal auch die Realisation dessen, was überhaupt passiert ist.
Ich finde das so krass eigentlich, weil wir haben die ganze Zeit über den Thomas gesprochen. Was das doch für ein armer Mann ist, dass er sich da nicht outen konnte oder das nicht feststellen konnte überhaupt, dass er schwul ist und so in seine Falle geraten ist.
Ja.
Und jetzt stellt sich raus, dass es noch viel mehr arme Menschen gibt als nur den Thomas.
Viele betroffene Menschen, die davon oder von seiner Entscheidung, und so ist es ja auch immer bei einer Trennung, dass da immer auch ein anderer, meistens Kinder und auch ein Umfeld, Freunde, Familie und so weiter betroffen sind.
Und jetzt finde ich allerdings Bettina wirklich cool, weil sie beschließt erstmal, keine Pferdescheu zu machen und alles so weiterlaufen zu lassen wie bisher. Ich möchte mal sagen, der erste Schock ist so ein bisschen verflogen, sage ich mal. Und die Frau muss ganz schön viel Kraft haben, wenn sie zu so einer Entscheidung kommt, finde ich.
Coole Socke, muss ich da jetzt sagen,
auch,
oder?
Ne?
Bettina fühlt sich wahrscheinlich auch um ihr Leben betrogen, oder? Ich meine, sie fragt sich bestimmt dann auch, mit wie vielen Männern Thomas schon vorher vielleicht intim geworden ist, oder?
Ja, sie sagt auch, dass sie tatsächlich auch zum Arzt gegangen ist. Das war ganz wichtig für sie und ganz schnell, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und er hat aber auch gesagt, dass er wirklich keinerlei, also Thomas sagte, dass vor Philipp wirklich keinerlei Kontakte zu anderen Männern gab.
Mir fallen da gerade die Kardashians ein. Kennt ihr die? Spastel, du kennst die besser als ich, oder? Der Vater der Mädels hat sich...
Ach ja? Ja, die Kardashians. Ach ja? Die woher Kardashians. Kennst du die denn,
die Intralein? Kardashians? Oh, ja, Intralein kennt die... die kennt doch jeder. Kennst ja. du die nicht? Die Kardashians. Aber erzähl mal weiter, die Story ist nämlich wirklich interessant.
Naja, der Vater der Mädels, der lebt heute als Frau und hat sich auch geoutet. Der ist zwar jetzt nicht mehr zusammen mit seiner ursprünglichen Frau, ist schon klar. Oder besser gesagt, sie ist auf jeden Fall heute voll in die Familie integriert. Das war für alle auch erstmal ein Riesenschock, aber die Familie, also alle Beteiligten, haben irgendwann alle miteinander einen Weg gefunden, damit umzugehen und als Familie trotzdem noch zu funktionieren. Ne? Wenn auch nicht als Paar natürlich, die zwei, aber als Familie schon.
Also bei den Kardashians war das so, Frau und Mann zusammen, dann kamen die ganzen Kardashian-Kinder und der Mann wurde auf einmal zur Frau. So.
Ja.
Und kleidet sich heute auch so.
Oder die haben es nur für die Soap gemacht.
Das kann auch sein.
Glaube ich aber. Das kann jetzt aus meiner Praxis tatsächlich bestätigen. Ich hatte auch schon zweimal so einen Fall.
Potzblitz, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das ist nicht so häufig, aber es kommt vor.
Bettina, niemand kann sich vorstellen, wie es sich anfühlt.
Thomas meldet sich nochmal bei mir und bedankt sich. Wie jetzt alles weiterlaufen soll, weiß auch er nicht. Und die Zeit wird es zeigen. Er kommt nicht nochmal persönlich. Und danach höre ich von dem ganzen Dreiergespann erstmal nichts mehr.
Alles bleibt erstmal, wie es war, nur dass jetzt Bettina Bescheid weiß.
Ein Jahr später sucht Bettina dich wieder auf, Andrea.
Genau. Sie erzählt, dass sie in dieser Zwischenzeit auch Philipp kennengelernt hat. Ja, man glaubt es nicht.
Potzblitz.
Sie hat ihn zu sich auf den Bauernhof zum Essen eingeladen.
Coole Socke.
Ja, wirklich. Denn an diesem Abend ist ihr Mann später auch mit Philipp gemeinsam nach München in die Wohnung gefahren. Also sie haben praktisch bei Bettina gegessen, Philipp und selbstverständlich auch Thomas. Und danach sind die zwei Männer wirklich gefahren.
Das muss ja unerträglich für sie gewesen sein, oder?
Ich glaube, das ist es auch. Ja. Sie sitzt da bei Andrea und sagt, niemand kann sich vorstellen, wie ich mich fühle. Ja. Thomas macht auch überhaupt keine Anstalten, die Situation zu verändern. Der macht einfach weiter wie vorher, nur dass sie es weiß. Ja. Und ich, denkt sie sich, ich habe ihn ein Jahr getröstet und habe versucht, cool zu bleiben, irgendwie über den Dingen zu stehen. Ich wollte, dass die Leute irgendwann über mich sagen, was bin ich für eine coole Frau. Wie ich es jetzt auch gesagt habe, coole Socke. Aber wie souverän sie damit umgegangen ist. Ja.
Genau. Ja. Und für Thomas war ja jetzt erstmal der große Druck weg, ja, weil er einfach nicht mehr diesen Zerrissenheitsmodus hatte. Er hat ja Klarheit geschaffen. Und er muss nicht mehr den Heteromann spielen, aber dafür ist das Leid bei seiner Frau umso größer.
Er hat sich entlastet und sie belastet.
Ganz genau so ist es. Und sie versucht sich mit der Situation mehr oder weniger zu arrangieren. Aber es klappt nicht wirklich und souverän ist sie auch nicht. Und das ist auch in Ordnung so. Und es gibt natürlich inzwischen viele Streitereien, viele Vorwürfe, viele Tränen und das ganze Programm.
Ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf ein bisschen Glück, oder? Trennt sie sich?
Ja, und das besprechen wir bei diesem Treffen, zu dem sie ein Jahr später zu mir kam. Sie möchte so nicht mehr weiterleben. Es hatte sich nichts geändert, außer dass sie es wusste. Mhm. Aber die ganze Geschichte mit dieser Wohnung bei Philipp, einmal die Woche hinfahren, manchmal auch zweimal, blieb ja. Und sie forderte dann ein gemeinsames Treffen zwischen Philipp, ihrem Mann Thomas und mir.
Zu dritt?
Ja, also wollte
zu viert.
Sie wollte ein Vierer-Setting und möchte, dass ich dabei bin als Art Mediator. Und sie möchte ihm mitteilen, dass sie die Trennung möchte und einfach auch sich wirklich auch scheiden lassen möchte.
Thomas, Philipp und Bettina bei Andrea.
Diesmal sind alle vier Sessel bei der Andrea in der Praxis besetzt. Couch gibt's ja nicht, wissen wir schon. Aber meistens sind nur ein oder zwei Sessel besetzt. Jetzt sind es alle vier. Thomas, Philipp, Bettina und Andrea sitzen in einer Runde. Bettina beginnt und schildert unter Tränen, wie sie sich fühlt.
Ja, sie sagt, sie kann so nicht mehr weiterleben und sagt zu Thomas, ich möchte mich von dir scheiden lassen, aber ich möchte auch nicht mehr weiter lügen, also unserem Umfeld gegenüber, den Kindern, der Firma, der ganzen Familie, den Freunden. Sie möchte erzählen dürfen, warum sie sich trennen. Und sie sagt, ich will dir dein Leben nicht zerstören, aber so kann es auch für mich nicht mehr weitergehen. Und sie sagt dann auch, weißt du, Thomas, ich habe auch ein Recht auf Leben.
Und vor allem auf ein authentisches Leben, weil sie deckt ja im Grunde genommen jetzt den Thomas, da muss man ja ganz ehrlich sein. Und wisst ihr, was wirklich zauberhaft ist? Mhm. Das werde ich auch nie vergessen. Es ist Philipp, der Bettinas Hand nimmt und sie tätschelt, als sie da so weinend sitzt und das alles erzählt.
Oh Gott, wie süß. Mhm. Was für eine Szene, oder? Mhm.
Völlig skurril.
Mittlerweile, das hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, Andrea, ist ein Jahr vergangen. Mhm. Bettina ist aber in der Zwischenzeit jetzt nicht mehr intim mit Thomas geworden, oder?
Also sie hat das tatsächlich anfangs versucht, ihn darüber, über die Sexualität, das ist ja ein ganz wichtiger Hebel, umzustimmen. Aha. Aber das hat alles noch viel, viel schlimmer gemacht und hat auch nicht mehr funktioniert. Mhm. Und sie hat sich einfach lange an die Hoffnung geklammert, ihren Mann vielleicht doch noch zurückgewinnen zu können. Also es ist ja auch völlig verständlich.
Ja, klar.
Und dabei konnte sie eigentlich nur verlieren.
Na, er versteht auf jeden Fall seine Frau. Und sie beschließen gemeinsam, zusammen mit dir, Andrea, wie sie das ihren Kindern sagen sollen, auch in der Firma, wie sie das erzählen sollen, einfach generell ab jetzt offen in der Kommunikation zu sein. Ganz schön harter Tobak, finde ich. Ja.
Aber das Gute in dieser Konstellation, Bettina hegt keinen Groll, Thomas auch nicht, Philipp schon gar nicht, ja, der tätschelt ja auch das Händchen der weinenden Frau. Mhm. Und sie beschließen, einen gemeinsamen Anwalt für die Scheidung einzuschalten. Also das alles in diesem Gespräch mit dir. Ja. Sie wollen keine Schlammschlacht. Bettina, da geht es ja auch um nicht nur um diese ganzen Aspekte, sondern es geht ja auch um Geld, um Existenz. Bettina steht ja auch der Zugewinn aus Thomas' Firma zu. Aber Thomas zeigt sich extrem großzügig. Er will einfach, dass es seiner Frau gut geht. Er überlässt ihr dann auch den Bauernhof.
Ich finde so ein bisschen, das ist das Mindeste, was er in so einer Situation tun kann. Ne? Mhm. Ich meine, seine Gefühle in Ehren, aber er hat ja auch ganz allein, muss man so sagen, ihre Ehe zerstört, ne? Auch diese Familie. Ich weiß nicht, ob die Familie zerstört ist, aber das, was sich Bettina auf jeden Fall vorgestellt hat.
Du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, einer war belastet, jetzt entlastet und jetzt ist die Belastung bei ihr.
Ja, genau. Mhm. Ja. Ich meine, es ist ja anders in Deutschland als in Österreich. In Österreich zum Beispiel wäre es bei einer Scheidung ja um die Schuldfrage gegangen. Das wäre für den Thomas auf jeden Fall nicht so gut ausgegangen.
Gibt's in Deutschland nicht. Niemand fragt
nicht
dich.
Mehr.
Nicht mehr. Mhm. Warum wird eine Ehe geschieden? Sie wird geschieden und fertig. Mhm.
Diese wahre Geschichte ist ja jetzt schon einige Jahre her, Andrea. Weißt du denn, was aus all denen geworden ist? Aus den Zweien oder Dreien oder vielleicht sogar Fünfen mit den Kindern?
Also Philipp und Thomas, das war die einzige Sitzung, die ich mit den Dreien hatte. Und ich habe Bettina noch über einige Jahre begleitet. Hm. Und wir sind wirklich gemeinsam diesen echt schwierigen Weg für sie gegangen. Und sie war ja, wie gesagt, ganz am Anfang recht cool. Dann wurde es schwierig. Und sie hat auch immer wieder gesagt, in schlechten Phasen, wer denkt eigentlich an die wie ich zurückbleiben. Ich habe mir mein Leben so nicht vorgestellt. Und dann kommt natürlich diese Opferhaltung auch immer wieder durch. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn am liebsten nie kennengelernt und so weiter. Und dann wird alles in Frage gestellt. Und das geht rauf und runter durch diese ganze Gefühlspalette. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Denn das ist ja auch ein Trauerprozess, den sie da durchlitten hat.
Total.
Klar.
Ich habe gehört, Philipp ist nach dem Jurastudium nach New York gezogen. Mhm. Ja, Thomas und er haben sich übrigens getrennt. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend, weil es dann doch letztendlich nicht so dauerhaft passte.
Und Thomas?
Ja, Thomas lebt jetzt alleine, aber offen homosexuell. Das heißt, er hat alle seine Schranken abgeworfen. Mhm. Er ist nicht mehr versteckt. Er hat sich mit seiner Ex-Frau irgendwie freundschaftlich verbunden, was ja gut ist, auch für die für die Kinder, auch seine mittlerweile erwachsenen Kinder. Sein Umfeld in der Firma, seine Freunde, alle wissen mittlerweile Bescheid und haben irgendwie cool reagiert. Das war vielleicht die eine oder andere Ausnahme. Thomas' Angst vor dem Outing, das jahrelange Versteckspiel, wäre gar nicht nötig gewesen. Alle haben ähnlich reagiert nach dem Motto, mei, der Arme, der kann ja nichts dafür. Alle haben ihn irgendwie aufgefangen. Nur sein fast 90-jähriger Vater hat die letzten Jahre vor seinem Tod kein Wort mehr mit seinem Sohn gesprochen. Der war vielleicht auch der Ursprung von dem ganzen Bums.
Und das gibt es gar nicht so selten.
Bettina war jahrelang im freien Fall, aber mittlerweile hat sie einen neuen Partner, der mit ihr auf dem Bauernhof lebt. Und als sie ihren neuen Freund kennengelernt hat, fragt sie ihn, du sag mal, darf ich dich was fragen? Bist du schwul? Was stellst du mir für eine Frage?
Wie kommst du denn da
Wie
drauf?
Wie kommst du denn auf sowas?
What a story. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns riesig auf die nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.